Ja, in der Zürcher, ihr habt also schon noch Mut. Ihr ladet da so einen fremden Mann ein, um bei euch zu predigen, überlassen die Bühne. Aber hey, das ist super, weil das klappt. Wir haben das gleiche Fundament, das ist Jesus Christus. Und ich freue mich richtig, da zu sein. Danke vielmals für die Einladung. Dass ihr mich so ein bisschen kennenlernen könnt, möchte ich euch gerne so ein bisschen mit reinnehmen, das Fundament, das Gott schon in mein Leben hineingelegt hat. Weil das ist ja eigentlich das Wichtige. Ich könnte jetzt schon anfangen mit Namen, Alter und Hobby, aber über das können wir sonst später auch noch reden. Das wirklich Wichtige ist ja, was Gott schon für einen Weg in meinem Leben gegangen ist. Und das kann ich wieso in drei grosse Abschnitte gliedern. Ich habe Gott zuerst kennengelernt als Gott, der mir begegnet in der Not und in der Entwurzelung. Meine Kindheit war sehr turbulent. Ich bin mit 10,5 Jahren dann für 3 Jahre in ein Internat im Berner Oberland gekommen. Ich habe von meinen Grosseltern ein gutes Fundament im Glauben mitbekommen, das mich durch die Zeit getragen hat. Das hat eine extreme Tiefe schon dann in mein Leben hineingelegt und hat mir geholfen, auch in dieser schweren Zeit gut dürfen, trotzdem aufgehoben zu sein. Dann ist so die radikale Kehrtwende gekommen. Ich habe Gott im Reichtum, materiellen Reichtum und im Prestige kennengelernt. Ich konnte nach dem Internat bei der UBS anfangen und was dort abgegangen ist, wirklich krass. Also ich habe in der kürzester Zeit Karriere gemacht. Mit nicht mal 18 habe ich schon über 100 Millionen Franken verwaltet. Gott ist mir nochmal ganz anders begegnet. Ich durfte lernen in dieser Zeit bei der UBS, dass Gott noch mehr vorhat mit meinem Leben, als nur Geld aufhäufen und was ein wirklicher Ewigkeitscharakter bedeutet für mich. Und der dritte Abschnitt, da stehe ich jetzt gerade drin, als Ehemann von einer wunderbaren Frau. Ich bin seit 1,5 Jahren verheiratet, gleich lang in der Kirche Neuhof. Und das ist für mich ganz etwas Spannendes. Auf der einen Seite bin ich Hirt, oder wie man so schön biblisch sagt. Aber bei Jesus darf ich immer wieder Schaf sein. Darf ich selber immer wieder ankommen, auftanken und Identität beziehen. Hey, und wenn euch noch mehr Sachen interessieren, wie Hobbys, das ist vielleicht noch wichtig. Ich bin leidenschaftlicher Golfspieler, so ganz den Banking-Alltag konnte ich doch nicht hinter mir lassen. Und dann ist die Winterzeit eigentlich immer nur dazu da, zu warten, bis der Frühling wieder kommt. Also ich bin gestern das erste Mal wieder trainieren, das war super. Ja, und so eine ganz kurze Episode aus meiner Internatszeit möchte ich jetzt da rausnehmen für den Anfang der Predigt. Das habt ihr sicher alle in der Schulzeit auch in der einen oder anderen Variante müssen durchmachen. Es gibt so Traditionen, die heben sich einfach mega hartnäckig. Nämlich, dass sich Menschen für andere Menschen Spitznamen einfallen lassen. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du bist 24 Stunden aufeinander, du hast wirklich mega viel Zeit, dir für die anderen Menschen Spitznamen einzufallen lassen. Unglaublich. Und die einen, die habe ich ja noch lustig gefunden. Mit meinem damaligen Zimmerkollegen, mit ihm habe ich es mega gut gehabt. Wir haben oft zusammen Basketball gespielt. Ich weiss nicht, die einen, die Jüngeren, mögen sich vielleicht erinnern, es hat mal so eine Zeit gegeben, wenn der eine, das war so ein bisschen vor dem Fail gewesen, dann hat man gesagt, du bist ein Loser oder Verlierer. Und wer im Basketball verloren hat, hat dann das L einfach in Vornamen bekommen, da bist halt dann mal 24 Stunden statt der Manuel, der Lanuel gewesen, wenn du verloren hast. Und dann ist am ganzen Internat klar gewesen, hast du im Basketball verloren. Hey, aber dann hat es auch diese Spitznamen gegeben, die haben mich so ein bisschen kochen lassen. Eine junge Dame, die war mega kreativ, mein Nachname ist Kropf. Und dann sind dann plötzlich so Sachen gekommen, wie der Kropf hat einen Topf auf dem Kopf und so. Also da habe ich wirklich alles gehört. Und ich habe gehört, dass ihr euch im Moment in einer größeren Predigtserie mit dem Lukas-Evangelium beschäftigt. Und ich bin jetzt einfach mal angegangen und habe geschaut, welche Spitznamen haben zum Teil die Leute von der Bibel gehabt? Und das ist noch lustig, weil da gibt es genauso diese Spitznamen, die hätte ich auch gerne gehabt. So der vom Simon, oder? Kommt von Jesus dabei oder Spitzname über Petrus, Fels, auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen. Da hätte ich gesagt, ja, danke Jesus. Das könnt ihr mir jetzt auch noch vorstellen, oder? Gut, wenn dann schauen, wie sein Leben ausgesehen ist, dann das vielleicht noch eine andere Frage. Dann gibt es so die anderen Spitznamen, die ich muss sagen, finde ich so mäßig lustig. So Jakobus, nicht der Bruder des Herrn, der Kleine. Ja, okay, ist so verewigt im Wort von Gott. Und dann gibt es noch die Gruppe mit den ganz üblen Spitznamen. Und ich habe mich für die Person aus dem näheren Umfeld von Jesus entschieden, wo einer von den übelsten Spitznamen hatte. Und wer denkt, dass Christentum nur etwas so für Weichspülermannen ist, so für emotionale Weicheier, der kommt heute Morgen leider überhaupt nicht auf seine Küste. Weil ich habe mich wirklich aus meiner Sicht auf den härtesten Krieger, den Jesus hatte, fokussiert. Vielleicht auch noch zu diesen Fläschchen, die ich mitgenommen habe. Kommt dann nachher noch mehr. Das ist nicht so einer von diesen Coca-Cola-Christen, die man so häufig behandelt. Das ist eher so ein Exot. Also nicht gerade das Coca-Cola, sondern eben so das Schweizer Pendant, so das Vivi-Cola. Und das war ein Mann, der hat ordentlich austeilen können. Sein Beruf, bevor Jesus kennengelernt hat, war Terrorist. Er hat seinen Krummdolch immer dabei gehabt. Und der hat er nicht nur dabei gehabt, weil er so schön ausgesehen hat, sondern den hat er auch gebraucht. Und so auf den ersten Blick, die einzige Parallele zwischen ihm und mir, wir haben beide einen Spitznamen gehabt. Ich rede vom Simon Zelot. Was kann ich von ihm lernen? Schauen wir mal sein Leben ein bisschen genauer miteinander an. Zelot, das war sein Spitzname gewesen. Und von irgendwo hat er den ja gehabt. Der hat zu den Zeloten gehört. Das war eine militante, terroristische Gruppierung, die zur Zeit von Jesus aktiv war. Und das ist jetzt noch einfach vorstellbar. Leider können wir uns vermutlich alle sehr gut einen Terrorist vorstellen. Die träumen ja irgendwie von einem Gottesstaat und jeder, der dem Gottesstaat im Weg steht, der wird einfach umgelassen. Und das war bei ihm nicht anders gewesen. Er hat mit grösster Vorliebe Römer umgebracht. Und das hat er auch effektiv gemacht. Und sie waren wahnsinnig radikal und haben auch nichts gekannt. Ich meine, die Römer haben das nicht sonderlich lustig gefunden. Das war die damalige Besetzungsmacht. Die haben dann von innen, also vom Simon, so die Verwandten und die Freunde gefangen genommen, gefoltert, zum Teil umgebracht, dass sie selber aufhören. Aber die haben ganz speziell auf das reagiert. Einer der ältesten Kirchengeschichtsschreiber sagt über sie: Sie scheuen weder den eigenen Tod, durch welche Todesart auch immer, noch den von Verwandten und Freunden. Ihre Entschlossenheit geht sogar noch darüber hinaus, wenn ihnen Schmerzen zugefügt werden. Und so abwegig das mag tönen, er hat wirklich gedacht, er tut auf diese Art und Weise Gott einen Gefallen. Er würde so Gott dienen. Er ist für die Mission, die er glaubt hat, zu haben, im wahrsten Sinn vom Wort über Leichen gegangen. Und er hat gemeint, so wird dann irgendwann der Ritter, der Messias, kommen, wenn er möglichst viele Menschen umbringt. Jetzt haben wir mal einen ersten Einblick, so das Leben von Simon. Das heisst, er hat einen Job gehabt, wenn er nicht gerade am Arbeiten war, hey, was machen wir später? Gut, gehen wir noch ein paar Römer töten. Also das war wirklich krass gewesen, was die gemacht haben. Und jetzt kommt etwas, wo er sicher nicht damit gerechnet hat. Er begegnet plötzlich Jesus Christus. Ich kann mir noch vorstellen, in seinem Kopf, also ja, ich habe so einen humorvollen Zugang zu so Geschichten. Ich glaube, ich hätte Jesus dann mal gesagt, du bist du nicht ein bisschen zu früh. Ich habe noch ein bisschen viele Römer, die ich muss töten muss. Ich habe doch gemeint, ich muss zuerst alle umladen, bevor du kannst kommen. Was machst du schon da? Und der Jesus hatte eine Botschaft für ihn, die er zugelassen hat. Auch der Jesus redet ja von einem Gottesstaat. Vielleicht vergessen wir als Gemeinde das manchmal. Wir sind nicht eine Demokratie, Hand aufgefallen durch das. Wir haben eine Theokratie. Wenn Jesus der sagt, das ist unser Auftrag, gehen wir für das, aber mit einem anderen Weg. Ich bin da so erinnert worden an Vers aus dem Alten Testament. Das Alte Testament, das war ja die Bibel von Jesus. Es wird nicht durch Heer oder Kraft oder durch Waffen geschehen, oder? Sondern durch meinen Geist. Ja, seine Botschaft ist tiefer gegangen, die von Jesus, als die Waffe von Simon Zelot. Und wenn sich die beiden Menschen gegenübergestanden sind, ich denke, der Kontrast hätte fast nicht grösser sein können. Auf der einen Seite steht ein Mörder und auf der anderen Seite steht jemand, der sagt, wenn du bereits über einen anderen Mensch denkst, du doppel, ist das fast wie ein Mord. Also nein, Jesus sagt, es ist ein Mord in dem Sinn. Und ich denke, das Erste, was beim Simon passiert ist, was mich mega inspiriert hat. bevor Jesus getroffen hat, sind immer alle anderen Menschen die Schuld gewesen. Kennst du das? Also ich kenne das gut, so Haushalt oder so. Er hat das nicht besorgt. Sein Blick richtet sich aus. Er schaut nicht mehr auf Rom. Er schaut nicht mehr auf die anderen, die selber irgendetwas falsch gemacht haben, sondern Jesus schaut ihn selber an. Vorher, so ein bisschen Augenzwinkern, so ein bisschen wir sind Flaschen, wir haben alle ein Label. Bei ihm war das Label vorne drauf, Simon der Zelot, Name war Programm. Er konnte ganz radikal auftreten, aber Jesus hat das wie umgedreht und hat gesagt, ich schaue mal hinter die Fassade. Quasi das Licht von Jesus, wie wir zum Teil umgangssprachlich sagen, hat ihn getroffen. Und was dort ist vorgekommen, ist nichts anderes als Hass. Hass auf alle anderen Menschen, die irgendwie da auf der Welt sind. Und ich meine, Jesus ist jetzt schon relativ krass, oder? Ich meine, er hat sich über das identifiziert, was vorne drauf gestanden ist, Simon der Zelot. Er stellt seine ganze Lebenssicht in Frage. Glaubst du, er hat mal daran gedacht, seine Feinde zu lieben? Nein, der hat die umgelassen, oder? Und jetzt kommt der Jesus und sagt, hey, los mal, schau mal dein Herz an. Glaubst du wirklich, dass du mir so dienen tust? Und das ist auch das, was mich mega herausgefordert hat. Lade ich das zu, dass Jesus bei mir so anschauen darf? Lade ich das zu, dass Jesus wirklich das Motiv, meine Einstellungen, meine Lebensziele auf den Prüfstand stellt, selbst wenn das das ist, wo ich mich voll darüber identifiziere? Und da ist Jesus dann auch relativ direkt. Er sagt, was nicht deckungsgleich ist mit meinen Zielen und mit meinen Ideen, das hat keinen Ewigkeitswert. Du kannst Geld anhäufen ohne Ende. Jesus hat nie gesagt, dass das Ziel ist, aber er hat auch nicht gesagt, wir sollen dumm damit umgehen. Das wollte ich damit auch nicht sagen. Und der Simon, der hat sich auf das eingelassen. Der hat sich mit Jesus auf den Weg gemacht. Und er ist zu Jesus gegangen und er hat gesagt, es ist gut. Ich kann erkennen, was ich bin, was ich gemacht habe, den Hass. Und er hat das bei Jesus im wahrsten Sinn vom Wort einfach mal ausgeleert. Das ist so ein zentraler Schritt, das auch immer mal wieder zu machen, selbst wenn man schon lange mit Jesus unterwegs ist. Wir feiern nachher Abendmahl. Überleg dir doch mal, was ist bei dir dran? Was muss raus? Es ist voll befreiend, das auch mal wieder loszulassen. Das feiern wir nachher im Abendmahl. Das dürfen wir dort symbolisch dann auch noch festmachen. Ja, Gott sieht in dir aber auch mehr als nur eine Fassade. Ist das nicht auch schön? Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo von außen so vieles wichtig ist, oder? Gerade für unsere Generation, noch ein bisschen die Jüngeren. Ich bin ja Jugendpastor, oder? Wie viele Likes habe ich auf Instagram? Und so weiter, oder? Das sind Themen, die beschäftigen. Und wir sagen ja dann, wenn das passiert ist, ja, dann bin ich ein neuer Mensch. Oder? Also, du hast dich irgendwie auf den Jesus eingelassen und jetzt bist du ein neuer Mensch. Das heisst, ja, das ist richtig, aber was heisst das? Weil ich meine, so eine leere Flasche, die gehört ins Altglas und nicht ins Reich von Gott. Oder? Und wisst ihr, was ich jetzt mega befreiend gefunden habe? Der Simon der Zelot, wisst ihr, wie er nachher geheissen hat? Immer noch Simon der Zelot. Ist voll gut, oder? Also irgendwie hat sich ihm radikal etwas verändert, aber irgendwie ist er auch der gleiche geblieben, in all dem drin. Das finde ich mega befreiend. Es fängt schon ein Veränderungsprozess an, aber ich bleibe gleich noch mich. Also ich habe irgendwie den Körper, den ich bekommen habe, mit allem Schönen und Schweren, was dazugehört. Aber etwas ist gleich anders geworden. Und beim Simon der Zelot, schauen wir mal, was gleich geblieben ist. Weil ich denke, wir sind da relativ schnell, was sich dann alles sollte und muss ändern, wenn du mal zu Jesus gehörst. Zelot heisst nichts anderes auch übersetzt als ein Mann mit Ambitionen. Ein Mann, der zielorientiert arbeitet. Und das ist er geblieben. Die Zeit von seinem Leben ist er das geblieben. In manchen Übersetzungen, in ein paar Übersetzungen steht auch, er war ein Eiferer für Gott. Das heisst nichts anderes, als er war einsatzbereit. Er hat einfach von Jesus ein neues Ziel bekommen. Und das finde ich super, weil Wir müssen ambitioniert sein. Habt ihr das gewusst? Wir müssen ambitioniert sein. Und das ist jetzt die Auflösung auch, warum dass denn da noch eine zweite Cola-Flasche steht. Wir sollen sogar sehr ambitioniert sein. Aber mal zum Zeigen, wie das aussehen kann. In den 1940er Jahren ist der CEO von Coca-Cola gefragt worden, der hat, jetzt muss ich schnell nachschauen, Robert Woodruff geheissen. Und der ist gefragt, was ist Ihre Vision für Coca-Cola? Und dann hat er gesagt, meine Vision für Coca-Cola ist, dass in meiner Generation jeder mal Cola probiert hat. Das ist meine Vision. Einfach schnell zum Schauen, wo Coca-Cola heute steht. Heute ist Coca-Cola in 192 von 194 Ländern etabliert. Du kannst überall das Coca kaufen, außer in Nordkorea und in Kuba. Hey, und Leute, haben wir nicht auch etwas, das die Welt mindestens einmal probiert haben muss? Ich will Firmen wie Coca-Cola doch nicht die Weltevangelisation überlassen. Sie müssen es ja nicht mal gern haben. Er hat ja nicht gesagt, sie müssen es gern haben, aber sie müssen es einmal können probiert haben. Und das ist das, was beim Simon im Zelot passiert ist. Der ist für seinen Einsatz gegangen. Jesus hat ihn quasi aufgefüllt mit einem neuen Lebensziel. Ich habe mir jetzt überlegt, mit was kannst du als Schweizer die Flasche wieder füllen. Ich habe mir überlegt, offen mal Tina, aber es geht nicht besser, nur länger. Das klingt irgendwie nicht so ein Leben nach einem Lebensstil für die Evangelisation. Und ich will leben, darum habe ich mich für Rivella entschieden. Es gibt jetzt übrigens auch eine neue Linie, die heisst Rivella Refresh. Tönt super, aber ist nicht so fein. Und das ist das Zweite, was mich sehr inspiriert hat. Der Simon der Zelot bleibt Simon der Zelot. Das Einzige, was sich wirklich radikal geändert hat, ist, er hat einen neuen Auftrag gefasst. Einen Auftrag, den Menschen erreichen und nicht zerstören. Und das hat aber auch damit zu tun gehabt, dass sein Äußeren, sein Auftreten, sein Charakter, ich kann mir vorstellen, der war immer so ein borstiger Mensch. Und das wird er vermutlich auch nicht los geworden sein. Und hilft aber auch mir, oder? Jesus kann mich brauchen und er kann auch dich brauchen. Das ist super. Mach Jünger. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und jetzt ist immer so die Frage, was heisst das, oder? Jesus gibt da wenig Standardantworten, aber so in der Breite der Schrift gibt es zwei. Die erste Standardantwort richtet sich an alle Männer, die da innen verheiratet sind. Eure erste Verantwortung ist eure Frau. Fangt dort an. Schaut, dass ihr den Glauben gut vorlebt. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, kein Problem. Fragt andere. Es gibt Leute, die sind euch vorausgegangen im Glauben. Ich bin da selber auch noch am Lernen von ganz vielen Perlen bei uns in der Kirche. Und die zweite Standortantwort, die Jesus gegeben hat durch sein Wort Ehepaar mit Kind, das ist eure erste Verantwortung. Stresset euch nicht zu fest mit allem rundherum. Ich weiss, es kann mega einen Druck auslösen. Du hast ja eine Familie, Kind und so. Und dann solltest du noch die Welt evangelisieren. Nein, er hat gesagt, kümmere dich zuerst um Kind, um deine Kind. Das ist die zweite Verantwortung. Und dann kommt so die dritte Antwort, die ist leider weniger standardisiert. Aber schauen wir mal, was aus dem Leben von Simon im Zelot weiter passiert ist. Hast du gewusst, dass er maßgeblich daran beteiligt war, dass du heute überhaupt an Jesus glauben kannst? Der Typ ist nämlich, nachdem Jesus gestorben ist, Richtung Norden gegangen, immer weiter. Der ist bis in den Grossraum von Grossbritannien gekommen. Dort hat das Christentum Wurzeln schlagen. Es sind mehr und mehr Leute zum Glauben gekommen. Es hat sich eine Kultur vom Mönchtum gebildet, das hat Mönche gegeben. Die Mönche sind dann zu uns in die Schweiz gekommen und haben uns Jesus gebracht. Schon krass, oder? Hey, das ist ein Leben, das auf dieser Welt Spuren hinterlassen hat. Der hat sich entschieden, mit Jesus einen Weg zu gehen. Und das ist ein Grund, warum ich heute an Jesus Christus glaube. Das ist unglaublich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das jetzt so ein Moment ist in der Predigt, wo auch ein bisschen Stress kann auslösen, oder? Weil irgendwie bist ja du irgendwie im Job drin, in der Ausbildung. Und jetzt Weltevangelisation, jetzt haben wir wieder gehört, oder? Mit so einem geistlichen Überflüger, der so auf 10.000 Meter oben fliegt und ich bin da noch so am Starten. Und ich denke, es geht in dieser Predigt nicht darum, das Leben von Simon im Zelot zu kopieren, sondern zu kapieren, also zu verstehen, was ihn ausgemacht hat. Und das ist relativ einfach zu beantworten. Ich kann dir nämlich sagen, was der perfekte Weg ist, um voll gestresst durchs Leben zu gehen, auch beim Leben für Jesus zu gewinnen. Wenn dein Leben so aussieht, garantiere ich dir, dass du irgendwann wirst müde werden. Wenn nämlich der Teil von dem, was du machst, viel grösser ist als der, wo du bist, dann wirst du ausbrennen. Auch geistlich. Was meine ich mit dem? Wenn wir Evangelisation betreiben als irgendein Programm, als etwas, was wir einfach so punktuell machen und bei jedem Gespräch irgendwie versuchen, die Jesuskurve zu kratzen, das ist ein Lebensstil, das ich sehr lange gelebt habe. Das war Stress pur gewesen. Und ich kann ehrlich gesagt müssen sagen, das Evangelium, ich bin nicht Evangelium gewesen. Und mit dem Begriff Evangelium, ich rede lieber von Good News. Bin ich Good News gewesen? Bin ich gute Nachricht gewesen für mein Umfeld? Dann muss ich sagen, nein. Ein grosser Teil von meinem Leben ist effektiv meine Aktivität nach außen. Ja, wie soll man dem sagen? Ich weiß wirklich gar kein gutes Wort, aber es war einfach Programm abspulen gewesen. Jesus hat das aber nie so gedacht. Er hat gesagt, Evangelium ist in erster Linie etwas, wo du bist. Gute Nachricht ist etwas, wo du repräsentierst, wo dein Leben ausstrahlt. Und da haben wir auch als Kirche einen riesen Weg zurückgelegt. Wir sind weggekommen von Missionsgruppen, Evangelisationsgruppen, und haben geschaut, dass die Identität, die Jesus in uns alle hineingelegt hat, ganz tief verankert ist. Es war mega schön, die Lia heisst sie, glaube ich, hat es mega schön gesagt. Jesus ist unser Ritter und unser König. Diese zwei Sachen, sagen wir, die müssen tief drinnen sitzen. Weißt du, dass Jesus dich gerettet hat? Weißt du, dass du Kind von Gott bist? Und dann kommt das Zweite, oder? Dein Leben kann ja nicht einfach irgendwie aussehen. So Stress ist nur alle Menschen auch noch rundherum. Das ist das Zweite, was bei Simon passiert ist. Die ersten anderthalb Jahre haben die Leute bei Jesus gar nicht so viel gemacht. Die sind einfach mit ihm mitgelaufen. Die haben seine Prinzipien gelebt. Und das ist auch etwas, das sind wir mega am Schleifen als Kirche mit meinen Freunden. Wir haben gesagt, hey, die gute Nachricht von Gott, die muss zuerst mal in mir in einen Raum einnehmen. Und wir haben gesagt, zuerst, es klingt mega banal, aber wenn wir mit jemandem so einen Weg anfangen, ist immer etwas vom Ersten, was wir schauen, ist, stimmt dein Wochenrhythmus? Schaffst du 6 Tage und machst einen Tag Sabbat? Schaffen und feiern? Oder auch Tagesstruktur, wie sieht die aus? Ich meine, Gott, der Ritter, ist sein, aber er will auch deinen Tag dann strukturieren. Es ist plötzlich nicht mehr ich und meine Zeit. Es ist plötzlich Gott und ich und meine Zeit. Es ist plötzlich nicht mehr ich und mein Geld, sondern Gott und ich und mein Geld. Dass die Prinzipien mehr und mehr anfangen Fuß zu fassen. Mit dem fängt es an. Jesus rettet dich, gibt dir Identität, dann gehst du bei ihm mit Lehre und dann, es klingt mega nach einem 3-Stufen-Plan, oder? Hey, ich bin jetzt ich kann nicht sagen, ich habe mich irgendwann aktiv wirklich mega krass für Jesus entschieden. Ich bin immer mit dem Jesus unterwegs und ich spiele mit diesen 3 Sachen immer wieder Ping-Pong, oder? Wenn ich irgendwo daneben haue, dann brauche ich Jesus als Retter und gehe zu ihm. Und dann merke ich plötzlich in seinem Wort, ups, funktioniert noch nicht so ganz. Das heisst, ich muss vielleicht nochmal anschauen. Ich studiere nebendran noch an der ZHW, ich arbeite, ich habe meine missionale Gemeinschaft, wo ich unterwegs bin. Ja, mache ich dann auch mal Pause oder mache ich nur noch die Leute verrückt, weil ich, wenn ich komme, auf 180 oben bin, oder? Also das ist jetzt nicht so ein 3-Stufen-Plan, als zu verstehen, aber das ist so das 3er-Paket, das man zusammenspielen muss. Das, wo du bist, bei Jesus in die Lehre gehen und das, was du nach außen repräsentierst. Und so wird es irgendwann mega gemütlich. Wenn du bei mir kommst, essen, dann lebe ich mit dir Jüngerschaft. Egal, wo du stehst im Glauben, lese ich die Losung, dann bete ich, dann reden wir über die Themen, die dich beschäftigen oder die uns beschäftigen. Aber da erlebst du gute Nachricht von Gott. Und ich denke, das war der Weg, wo Simon der Zelot gegangen ist. Er hat sich auf Jesus eingeladen, hat angeschaut, wer er ist, hat das auswechseln lassen durch eine neue Identität, hat von Jesus gelernt und ist einfach nur noch den letzten Schritt gegangen. Klingt das nicht viel entspannter als das programmartige, punktuelle Evangelisieren? Und liebe ETG Zürich, die Stadt hat dringend so Leute nötig. Die Stadt Zürich, wo ihr drinsteht. Letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, in der NZZ, ist so die Glaubenskarte publiziert worden. Hey, die Hälfte hat noch einen Bezug zu Jesus. Und das ist so ein bisschen alles hineingerechnet. Über Qualität steht da wenig. Jesus sucht Leute, die sich auf so einen Weg einlassen, die eben transparent anschauen, sich auswechseln lassen, das, was rausgehört, bei Jesus abladet, wie man so schön sagt, oder wirklich die Flasche ausleert, sich neu füllen lässt mit einer neuen Identität, zu ihm mit Lehre gehen und dann einfach ganz natürlich das nach außen repräsentiert. Eure Stadt hat das bitter nötig. Aber jetzt auch das wieder nicht als Stress. Ihr seid zu einer ganz bestimmten Zeit, an einem ganz bestimmten Ort, und er wird mit euch einen super Weg machen, da bin ich überzeugt. Und mit dem Gedanken schließe ich jetzt die Predigt ab. Frag dich doch mal wieder, was für ein Label willst du mal haben, wenn du mal nicht mehr da bist? Und ich habe mich entschieden, ich habe gesagt, wenn ich mal sterbe, will ich, dass die Menschen in meinem Umfeld sagen, hey, der Manuel, der ist Good News gewesen, der ist gute Nachricht für uns. So wollte ich mal in Erinnerung bleiben. Stell dir die Frage auch mal wieder. Wie willst du mal in Erinnerung bleiben?